das werde ich gleich aber ganz kurz noch im zweiten Teil darüber sprechen. Ja, noch? Peter?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Es kommt schon auf die Mitglieder und Mitgliederinnen an in der Gruppe. Wir haben, das werde ich nachher noch mal sagen, so ein Buch, wo die Themen super gut dargestellt sind, die man besprechen kann. Das ist das Bhakti-Yoga-Einführungskurs. Da ist wird direkt aufgebaut, so ein grundlegendes Verständnis der Philosophie. Das kann man, das kann so als Kursbuch erstmal gelten, wenngleich wir sicherlich mehr und mehr Material und Literatur auch schreiben. Ich finde, was du sagst, ist total gut. Und es wäre toll, wenn man und da schaue ich so ein bisschen verstohlen in eine Richtung, ich möchte aber hier keine Namen sagen, dass vielleicht ein Devoti so ein Curriculum, so ein Lehrplan entwickelt, was die Bhakti-Sangha-Gruppen von Anfang bis Ende dann so besprechen könnten, Vorschläge, von denen sie dann lesen und so weiter. Das Buch könnte man unglaublich, das wäre eine Grundlage für dieses Projekt, nicht? Dass die dann richtig untereinander darüber lesen, so wie in so Lesekreisen darüber sprechen und das so vertiefen und auf diese Weise sagen wir mal, eine richtige spirituelle Ausbildung haben, in denen ihnen alle Dinge, die sie nötig haben für ihr spirituelles Leben, so nach und nach vermittelt werden. Mhm. Aber du hast völlig recht, in diesen Treffen muss man sich total einstellen auf die Mitglieder und Mitgliederinnen, denn es geht darum, sie ja zu involvieren. Nicht, wenn die dann einfach abschalten, zu hoch für mich, also und diese ganzen Fremdausdrücke und dennoch, und wenn die dann noch Ehrbietung, also solche, man muss da sehr vorsichtig sein, nicht? Da sind viele Erfahrungen noch zu machen. Mhm. Wer? Ja. Es ist so, wenn jemand noch Fleisch isst, dann würde ich in keinem Fall das annehmen. Neulich ist mir sowas geschehen, da dachte ich, die Bhakti Sangha Mataji, wo die da gekocht hatte, wir waren da irgendwo auf dem Land irgendwo untergebracht und hatten Leute besucht. Ich dachte, die würde schon 16 oder 8, also eine akzeptable Rundzahl stellen. Eine akzeptabel ist eine Runde oder auch eine halbe Runde oder ein Hare Krishna, aber ihr wisst, etwas weiter sein und kein Fleisch mehr essen und auch die 4 regulierenden Prinzipien einhalten. Und da hatte ich das, die hatten da auch den Eindruck immer erweckt, weil sie ja irgendwie, I don't know, vielleicht haben sie vorher Glücksspiel betrieben und manchmal nicht genau die Wahrheit gesagt und vielleicht war das noch von, jedenfalls hatte ich dann das gegessen und ich fühlte mich plötzlich so mulmig, sag ich, jetzt muss ich mich mal hinsetzen und dann blieb es nicht beim Setzen, dann musste man sich zum Rasten legen und beim Rasten hatte man Träume von Kriegsfilmen, nicht? Und ich dachte, was ist los hier? Und dann habe ich gedacht, das Essen, ich weiß es genau. Hab dann rausgefunden und es stellte sich heraus, dass sie manchmal Fleisch zubereitet und manchmal nascht im Vorgang. Nicht? Ich weiß, manche gucken, wie ist es möglich, aber da kommen die Leute her. Wir sind hier im Westen, nicht? Wir sind nicht in Vrindavan, obwohl schön wäre, aber da kommen die her und da muss man. Das ist mir dann erst klar geworden, dann werde ich nie wieder da was essen. Man will ja nicht träumen, also wie ein Abschlachttraum oder sowas. Das ist so die Regel. No meat, die dürfen kein Meat essen, nicht? Und dann würde ich sagen, wenn sie eine Runde, so ab 4, 6 Runden, so wenn es so ein bisschen hochgeht, so, nicht? Dann würde ich sagen, ja, auf alle Fälle. Krishna nimmt von allen was an. Nicht? Es muss halt gut geopfert werden. sagt doch, sie sollen es mitbringen und dann opfert ihr alles, was mitgebracht wird, in einem Schwung. Nicht? Dann taucht auch keine, sagen wir mal, Diskriminierung auf. Nicht? So machen wir das öfters bei solchen Treffen.
Aber wenn man das dann so macht, woher weiß man dann, ob die Leute nicht vorher schon mal was probiert haben?
Woher weiß man denn, ob man nicht vorher was, ob die nicht vorher was probiert haben? Man sagt ihnen einfach, probiert bitte nichts. Denn man muss das, man redet ja, wie man Krishna bewusst macht. Und das machen die gerne. Wenn die so weit interessiert sind, dass sie kommen und hören über Krishna und chanten, dann kann man ihnen auch leicht sagen, warum es gut ist, nichts zu probieren. Man muss immer sagen, warum. Ja, dann kann es Krishna nicht so annehmen, weil es ist erst, das soll ja erst Krishna dargebracht werden. Nicht? Und so. Mhm. Ja, Katrin?
Ich habe das so ein bisschen als problematisch erlebt, dass die Gruppen dann, wenn die in einer Stadt mehrere Gruppen bestehen, dass die sich ein bisschen entfremden, weil einfach auch die Gruppen manchmal altersmäßig sortiert sind oder wer hat Familie, wer hat Kinder und so weiter.
Sehr oft sieht man das, ja.
Also Sonntagsfeste nutzen dann auch nicht, weil die gleichen Gruppen sind zusammen und irgendwann tauchen dann Konkurrenzprogramme auf.
Ja. Ja, Katrin spricht aus einer Erfahrung, wo sie gesehen hat, dass unterschiedliche Gruppen den Zusammenhalt einfach verlieren und einfach sich voneinander entfremden und sagt, dass es sogar nichts nützt, gemeinsame Sonntagsfeste anscheinend zu geben, weil die Interessen so unterschiedlich gelagert sind. Damit geht Katrin auf eine wichtige Thematik ein. Die Dynamik des Treffens muss schon unter Leuten stattfinden, die so ein bisschen gemeinsam miteinander können, wie man sagt. Ich könnte mir vorstellen, wenn Gadadha eine Bhakti-Sangha-Gruppe mit so seinen Leuten machen würde und über spirituelle Komponenten in der Quantenphysik sprechen würde, dann würde ich in mittelschwere Rastsituationen verfallen. Nicht? Also das ist dann schwierig, da mitzukommen. Also das, nicht, aber die, da müssen schon so ein bisschen, das findet sich auch natürlich. Nun, idealerweise findet man sich dann in Treffen und da muss man halt sehen, wie man Treffen gestalten kann, dass für alle eben etwas dabei ist, was sie interessiert. Also ich war gestern so von dem Herbst in Vrindavan begeistert, ich weiß nicht, oh, es ist jetzt nicht, hoffentlich wird es nicht missverstanden. Solche Sachen, wo man einfach Krishna verehrt oder wo man Vrindavan sieht, das reißt jeden vom Hocker. Ah, oh. Katrin kommt auch aus Hamburg und die hat mich jetzt angesteckt. Also da ist jeder angesprochen auf seine Art und Weise. Mhm, Harvey?
Ich bin übergeordneten Gruppenleiter.
Ja, irgendwie muss es da einen Zusammenhalt geben und da werde ich noch sprechen. Wir haben bisher Festivals, gemeinsame Festivals genannt. Wir merken das auf unserer deutschen Farm, selbst unter den Devotees gibt es so die Älteren, die wollen sich am liebsten zurückziehen und klönschnacken, also miteinander reden und sich austauschen. Und dann gibt es die Grihastas, die Familien haben und die wollen unbedingt was mit Kindern machen. Ist ja klar, das ist ihre Verantwortung, nicht? Die sind da zu finden und dann gibt es die Sankirtan-Devotees, die dann sind und sagen, also Brahmachari bleiben nur, das sagen actually die Sankirtan-Devotees in Deutschland gar nicht mehr. Auch nicht in der Schweiz, habe ich gehört. So, hier sehen wir gerade einen Tempelpräsidenten, der da genaue Erkenntnisse hat in der Zusammenhang. So, nicht, das ist sehr... oder da gibt es dann die fanatischen Brahmacharis, die sagen, die blöden Haushälter, nicht? Und es ist immer wieder, dass sich Gruppen bilden, es ist einfach die Natur von Menschen, anscheinend. Jetzt inzwischen sagt es, glaube ich, niemand mehr, also das ist inzwischen, ist unter Bewegung gereift. Ich habe jetzt gerade einen Artikel gesehen in der Los Angeles Times, die Hare Krishna Bewegung wird älter und weiser. Ja, bitte, Patrick.
Ich glaube, vom meisten her habe ich jetzt gerade den Punkt, dass
Ja. Ja, ja. Ja. Oh ja. Die Araber und diese ganzen. Ja, Krishna-bewusstes Predigen wird definiert als eine glücksverheißende Atmosphäre zu verbreiten. Auspiciousness. Eines der Eigenschaften Sri Krishnas ist, dass er glücksverheißend ist. Alles mit ihm ist glücksverheißend. So ist auch Krishna sagen wir mal, Krishna-bewusstes, die Verbreitung von Krishna-Bewusstsein zum Wohl aller Menschen bestimmt. Wir haben das gestern in einem Treffen durchdiskutiert, als ein Devotee gefragt wurde, wie siehst du denn das, wenn dich jemand fragt über diesen Punkt, den du gerade machst, ist das nicht missionieren? Und er sagt, nein, wir möchten gerne Wissen verbreiten, sodass jeder entsprechend dessen, wie viel er nehmen kann, sich davon nimmt und profitiert und weitergeht. Nicht? Du wirst sehen, wenn du das Krishna-Bewusstsein lernst zu präsentieren, kannst du allen etwas sagen. Selbst Managern, die nur jetzt fürs Management interessiert sind. Nicht? In einem Managementbuch kam als wichtigsten, wurde Prabhupads Upadeshamrita zitiert, also Rupa Goswami, dass das Wichtigste in der Persönlichkeitsführung und in der Motivierung von anderen ist, Enthusiasmus zu erzeugen, Ausdauer und Geduld. Es steht in einem Managementbuch drin, für Top-Manager. Nicht? Du kannst da, wir haben, das sind die ersten drei Punkte in den Prinzipien, die förderlich sind für die Entwicklung von Krishna-Bewusstsein. Psychologie. Da sind so bei uns so nektarhafte Unterweisungen drin, dass selbst Psychologen, die nur klinisch tätig sind, sagen, bang, bingo, das ist es, das müssen wir anwenden. Nicht? Predigen wird dann zu dem, was du befürchtest, nämlich so missionieren, wenn man den anderen nicht versteht, auf den anderen nicht eingeht, dem anderen nicht gibt, was er braucht, sondern das sagt, was man braucht. Die Prediger predigen sehr oft für sich selber. Ich weiß, es gab mal einen total dickleibigen Prediger in unserer Bewegung. Jede Lecture, die er gab, da ging es nicht zu viel essen, bloß nicht zu viel essen. Also das zu viele Essen ist total schlimm, sagt er. Beim Predigen geht es nicht um dich selber, sondern und deine Bräuche zum Beispiel, dass du den anderen auch, manchmal gibt es so Prediger, die mit sofort in so einen hitzigen Wortstreit brechen, weil sie müssen unbedingt für sich erleben, wie sie der Stärkste sind. Nicht? Das sind die Schlägerprediger. Nicht? Die Schläger. Das ist nicht gerade ein Wort, was hier als Neuschöpfung zelebriert werden sollte. Also es geht darum, tatsächlich anderen Nutzen zu erweisen. Das ist, was wichtig ist. Ja, ich soll sagen, dass das Prasadam um 12 Uhr serviert werden wird. Es ist nämlich ein Festmahl. Ich habe auch den anderen Teil gesehen. Gut. Ich würde dann hier sagen, dass wir mit den Fragen hier aufhören, dass wir diese Runde jetzt schließen. Und ich würde ganz kurz, ich würde dann gleich zu einem sehr wichtigen Teil des Programmes übergehen, einer Geschenküberreichung und Ehrung der Devotees. Aber vorher möchte ich noch gerade bitten, dass Atma Tattva ganz kurz spricht dazu. Bitte gib ihm das Mikrofon, Dominik. Hier. Oder viele kommen doch bitte hierher, dass man es sieht. Es ist viel lebhafter. Dann kann man deine nice Persönlichkeit so direkt auch optisch wahrnehmen. Setz dich doch vielleicht gemütlich hier hin und so weiter. Ja, naja. Ich möchte, will ich euch auch sagen, weil es für manche doch ein bisschen spät auch schon wird, es wird nur noch ganz kurz sein. Stehen oder sitzen, wie du willst, einmal fühl dich wohl, das ist der Punkt.
Ein wichtiger Aspekt, der mir hier einfällt, wenn wir mit denen sprechen, ist die Dringlichkeit von diesem Programm. Es ist nicht einfach nur eine neue Idee oder dass wir jetzt einfach noch das Bedürfnis haben, ein bisschen mehr Leute zu erreichen, sondern dass es wirklich eine Dringlichkeit ist in der heutigen Zeit, im heutigen Kali Yuga, spirituelles Wissen und Krishna-Bewusstsein den Menschen weiterzugeben. Jeder, der Krishna-Bewusstsein ein bisschen kennt und wertschätzt, sieht die Wichtigkeit und die Einzigartigkeit auch, die hier vermittelt wird. Und so denke ich schon, dass es wichtig ist, dass wir eben Leute mobilisieren, um mal einen militärischen Ausdruck zu haben, mehr und mehr Leute mobilisieren, die mithelfen, hier diesen spirituellen Gegenpol oder diese spirituelle Gegenkraft auszulösen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Es ist nicht nur einfach nur ein Missionieren, um Mitglieder zu werden, sondern es geht viel mehr darum, eben mehr und mehr Menschen auf die spirituelle Ebene zu erheben und ihnen diese spirituelle Perspektive zu vermitteln. Und da haben wir auch verschiedene andere Ideen oder zusätzliche Ideen, die das Gesagte unterstützen. Srila Sachinanda Maharaj hat den Punkt gemacht, dass auch die Tempel sangha-gerechte Sonntagsprogramme haben sollen, oder? Man kann den Gedanken auch weiterführen, dass die Tempel sangha-gerechte Programme haben sollen, wo Menschen Anlaufstellen haben, eine Anlaufstelle finden oder auch eine Weiterbildungsmöglichkeit finden, die wir bis jetzt einfach noch nicht so anzubieten haben von den Tempeln her. Eine Idee, die ich da praktisch abgeschaut habe, praktisch alle religiösen Gruppierungen und auch esoterischen Kreise, die haben praktisch nur ein einziges Predigerprogramm. Gerade das haben wir nicht, nämlich dass sie regelmäßig Seminare, Tagesseminare anbieten in ihren Zentren, wo sie den Menschen systematisch oder ausschnittweise sehr interessante Themen vermitteln, in Form von Seminaren. Da können Mitglieder von Sangha-Gruppen hingeleitet werden für die persönliche Weiterbildung. Das ist auch gleichzeitig eine Möglichkeit für einen Erstkontakt für Menschen, die vielleicht die Anonymität leben, einfach mal gern hinsitzen und hören, ohne sich in einer Gruppe zu exponieren, wo dann nur 4 oder 5 Leute sind. Und da exponiert man sich gezwungenermaßen, man kann sich nicht verstecken bei 4 Leuten. So, es gibt Leute, die leben die Anonymität leben, zumindest am Anfang. Da kann man sich einfach unverbindlich in ein Seminar einsetzen, sich mal anhören, was die zu erzählen haben. Und wenn die Präsentation gut ist, dann springt schnell einmal ein Funke, wo man eben dann mehr wissen will. Oder wo man so begeistert ist, dass man sagt, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meinen Freund auch noch mitgebracht. Findet das wieder statt? Oder findet das nicht bei uns statt? So, das ist eine Idee. Das ist schon alles. Dass wir auch im Tempo mehr und mehr solche Möglichkeiten anbieten, zum Beispiel an den Samstagen, wo man nicht arbeitet, aber auch mehr Zeit hat. Am Sonntag kann man ja aufschlafen oder fortsetzen in einem Sonntagsprogramm, wenn man das will. So, das ist nur so eine Idee, diejenigen, die mehr wissen wollen, wir haben hier eine grafische Darstellung, wo die Dynamik ein bisschen eingezeichnet ist, und auch die Sangha-Gruppen verzeichnet sind. Und diejenigen, die Interesse haben, da wirklich so konkret und auch ausführlicher Seminare zu bekommen, wo man wirklich ein paar Stunden auf sehr interessante Themen eingeht, eben auch esoterische Themen oder aktuelle Themen, Krishna muss einen diesen zusammenhängen, da könnt ihr auch hier das hören, dass ihr nicht immer wartet, bis die Tempel die Initiative ergreifen, sind manchmal ein bisschen langsam. Und die reagieren oft auch nur auf Nachfrage. Und wenn ihr danach fragt, ich habe da gehört, dass, und wann kommt das endlich, dann kommt das noch schneller. Und ich denke, das ist eine wichtige Lücke, die da gefüllt wird, eben zwischen den äußeren Kreisen und spirituell interessierten Menschen, die wir auf der Straße treffen, die wir in unserem Bekanntenkreis treffen, und den inneren Kreisen, wo eben da schon die systematische Bhakti-Entwicklung kommt, dass da einfach diese Brücke ist, wo man einfach spannende Informationen kriegt und eben sieht, wie relevant Krishna-Bewusstsein in all den verschiedenen Zusammenhängen ist. Ich möchte nicht mehr dazu sagen, diejenigen, die wollen, können wir dann auch noch mehr darüber sprechen. Ich habe auch ein paar Themen, Beispiele oder eben auch diese Systematik. Ich denke, also das ist auch ein wichtiger Aspekt von der Tempelseite her.
Yes, als nächstes möchte ich Daya bitten, vielleicht ganz kurz zu kommen, Daya, und von deinen Erfahrungen diesbezüglich in Wiesbaden zu sprechen. Ich möchte sagen, das würde ich sehr empfehlen, dass wir dass ihr von Atma Tattva Prabhu diese Themen auch erfährt, über die er sprechen kann und ihn dann ganz gezielt auch einladet.
Ja, also es ist so, dass unser Wiesbadener Tempel ja eigentlich aus so einer kleinen auf die Sangha Gruppe entstanden ist, nur dass es damals noch nicht so genannt wurde. Im Grunde ist es so, dass wir einfach damals ein paar philosophisch interessierte Personen waren, die sich noch nicht vorstellen konnten, eben in einem großen Tempel zu leben. Und daraufhin wir eben begonnen haben, erstmal gemeinsam zu lesen und uns zu treffen. Und dann nach und nach eben wurden die Prediger eingeladen, die auch Satyananda Swami und aus Heidelberg verschiedene. Und daraus hat sich dann eben durch verschiedene Individuen, die sich in irgendeiner Weise dann im Krishna-Dienst beschäftigen wollten, hat sich daraus eben dann ein größerer Tempel entwickelt. Also bei uns fand dann nicht eine weitere Zellteilung in dem Sinne statt. Aber es ist so, dass natürlich dadurch, dass verschiedene Interessen eben innerhalb eines großen Tempels auch sind und eben dem Freundeskreis der Gemeinde, da sich dann auch kleinere Grüppchen oder eben Freundschaften gebildet haben, Zweier-, Dreier-, Vierer-Gruppen, die sich treffen vielleicht zum Kochen, die für einzelne Aktivitäten. Und von daher finde ich dieses Programm auch sehr inspirierend, weil es eben einen ganzen Rahmen gibt, der dann auch eben den spirituellen Level dann erhöht. Dadurch, dass man eben einen Rahmen hat, den man individuell füllt, aber trotzdem bestimmte Fixpunkte hat. Das ist also das, was mich da auch sehr inspiriert bei. Ein Punkt, der mir wichtig ist, das vielleicht zu erwähnen, ist, dass also die Kommunikation auch zwischen dem Tempel und diesen kleinen Bhakti-Sangha-Gruppen, glaube ich, sehr wichtig ist, weil die Bhakti-Sangha-Gruppen ja eben eine unheimliche Dynamik, eine Eigendynamik haben, eine Inspirationsquelle sind und gerade eben, wenn große Tempel über längere Zeit bestehen, es gibt manchmal ein bisschen festgefahrene Strukturen, das ist ein natürliches Symptom einer Sache, die lange besteht. Und durch solche kleinen Gruppen, denke ich, kann sehr viel Enthusiasmus, Inspiration in auf die Tempelstruktur eingebracht werden. Und deswegen finde ich sehr inspirierend, wenn eben dann dieser Kontakt und dann auch über die verschiedenen Programme der kleinen Gruppen der Tempel informiert wird und umgekehrt der Tempel natürlich regelmäßigen Austausch hat, was für Aktivitäten innerhalb und um den Tempel herum sind. Das ist ein Punkt. Generell, was auch, denke ich, wichtig ist, nicht nur diese Treffen, die regelmäßigen Treffen der mit dem festgegebenen Rahmen eines Bhakti-Sangha-Treffens, sondern dadurch, dass ja auch Freundschaften sich entwickeln, finde ich es sehr inspirierend oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass daraus sich eben dann auch für sogenannte alltägliche Tätigkeiten man sich einfach trifft. Ne? Dass man also nicht nur denkt, okay, das ist jetzt unsere spirituelle Gruppe und ansonsten habe ich mein normales, in Anführungszeichen, Leben, sondern dass man dann eben auch versucht, auch alltägliche Dinge eben gemeinsam zu machen, eben mit dem einen oder dem anderen, den man durch die Bhakti-Sangha-Gruppe kennt, weil dadurch sich eben persönliche Beziehungen vertiefen und dadurch natürlich auch wiederum mehr Inspiration in der Bhakti-Sangha-Gruppe und dann natürlich auch der frische Einfluss auf, wie gesagt, den Tempel und die Tempel-Gottgeweihten. Ich glaube, das war mein Punkt.
Vielen Dank, ja. Krishna Chanta, ich möchte dich noch bitten, zum Schluss noch etwas zu sagen, aber nur, wir sind jetzt so ein bisschen, wollen unbedingt jetzt unsere Geschenke loswerden und unsere Anerkennung. Ja.
Ich kann ganz kurz eine kleine Verwirklichung, die ich bei solchen Programmen, die wir überall in der Schweiz schon gemacht haben, erfahren durfte. Eigentlich so viele Menschen, wie Antonata das schon angesprochen hat, sind heute interessiert an spirituellem Leben und lesen auch schon vedische Schriften. Aber viele denken auch, das ist wirklich gut und schön und das ist eine heilige Kultur aus dem alten Indien, das war vor 5000 Jahren lebendig. Aber ich bin jetzt halt da und das wäre schön. Und eigentlich das ganze spirituelle Leben wird erst wirklich relevant, oder dieses Abenteuer wird erst wirklich wahr, wenn man einen praktizierenden Vaishnava trifft. Ich habe so viele Menschen getroffen, schon in der Schweiz, die haben auch das alles schon gelesen und waren interessiert, dass sie dann Gottgeweihte getroffen haben. Die waren völlig überrascht. Das gibt's. Und also, da gibt es sogar Tempel und ich habe da gelesen von Bildgestalt. Das gibt's da wirklich. Die waren so überrascht. Das kommt eigentlich erst durch den Kontakt mit praktizierenden Vaishnavas. Und da jeder ein Devotee werden kann, in verschiedenen Stufen, kann auch jeder eben diese Kontaktfläche bieten. Und ich sehe hier einen riesigen Vorteil an diesem ganzen Programm, weil wenn man das alles nur auf einen Tempel limitiert, da sind vielleicht einige wenige, die da fast eingeschlossen sind, fast in größten Klausuren, in der Eingeschlossenheit residieren. Aber wenn das so in der ganzen Gesellschaft, das ist eine riesige Kontaktfläche und kann somit so vielen Leuten eine Möglichkeit bieten, spirituelles Leben eben ein Abenteuer wahr werden zu lassen. Und wir können alle sicher sein, in einer westlichen Gesellschaft, die so leer ist, da sind so viele Leute, die eigentlich nur auf Krishna warten. Und deswegen ist es so eine gute Möglichkeit, eine breite Kontaktfläche zu bieten.
Ja, Hare Krishna. Vielen herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu einem der schönsten Teile unseres Morgenprogrammes. Ich hoffe, dass keiner wegläuft, weil wir brauchen alle und sogar noch mehr als da hier jetzt da sind. Wir möchten, wie jedes Jahr, sehr gerne die Bemühung der unterschiedlichen Devotees, die mitgewirkt haben bei dem bei der Gestaltung des Ferienlagers, anerkennen und ihnen von Herzen unseren Dank aussprechen dafür, dass sie solch ein Erlebnis oder ein spirituelles Abenteuer, um es in Krishna Chandras Worten zu sagen, haben wahr werden lassen. Ich möchte ganz zuerst unseren Gastgeber und auch den Projektleiter bitten, nach vorne zu kommen. Es ist unser Guru Shakti Prabhu, dem wir ein Geschenk geben möchten. Hare Krishna! Vielleicht, wenn ich auch zwei, drei Worte sagen kann.
Ich sage gerade am Schluss.
Ich sage am Schluss. Gut, gut. Wir wissen, dass unser Guru Shakti Prabhu ein Liebhaber ist von Vrindavan. Sein Sohn geht an der Vrindavan Gurukul zur Schule, der Syami. Und wir haben deswegen gedacht, dass wir dir ein Tape schenken, Guru Shakti Prabhu, wo total Vrindavan-Bhajans drauf sind. Diese Bhajans werden in den Tempeln, Radharaman-Tempel sind sie aufgenommen worden, werden da gespielt, ist total der Brij-Basa-Stil. Das liegt dir ganz genau. Das ist in deiner Richtung. Hare Krishna. Und vielen herzlichen Dank, Guru Shakti Prabhu. Das war wunderbar. Wieder. Dann möchte ich einen weiteren Devotees, ich weiß nicht, ob er kommen konnte oder ob er immer noch in Organisationen beschäftigt ist, der stille, gute Geist des Ferienlagers, der gesagt hat gestern, ich organisiere so viel, ich würde so gerne mal zu einem Seminar kommen oder mal ein Seminar geben. Er gibt nämlich fantastische Seminare und hat sich wieder bereit erklärt, zum wievielten Mal? Zum 14. Mal. Seit 14 Jahren gibt es dieses Ferienlager. Es ist niemand anderes als unser Rajavidya Prabhu. Lasst uns Ihnen ein Haribol sagen. Haribol! Rajavidya ist gerade nicht da. Da darf ich vielleicht Andar bitten, das Geschenk für ihn entgegenzunehmen und ihm das zu geben. Die nächste Person ist auch sehr, sehr wichtig und wir sollten unbedingt ihren Beitrag total wertschätzen. Das heißt, eine Armee marschiert auf dem Magen oder ein Ferienlager basiert auf dem Prasadam. Hier kommen wir unserer Küchenchefin, die wirklich fantastisch gekocht hat, bis in die letzte Einzelheit, Malini. Haribo! Sie ist entweder nicht da, sie ist eine sehr schüchterne Person. In der Küche ist sie. Ach, wie konnte ich es vergessen? Um 12 Uhr gibt es ja das Abschlussfest mal. Wer kennt Malini von euch? Bitte kommt. Wenn ihr seht, dass ein Devotee nicht da ist, dann bitte, ist auch ein Tape mit bei den Seminaren dabei aus Zeitgründen, aber ich weiß, wie viel man dafür bekommt, um einfach ein besseres Leben zu führen. Es ist unser Priya Krishna Prabhu. Also, Hare Krishna. Haribo. Ja, als nächster, oh ja, zwei Devotee, die uns direkt eingeführt haben in den Herbst in Vrindavan. Ohne sie wäre dieses Erlebnis nicht zustande gekommen, weil sie es sowohl konzipiert haben, als auch organisatorisch betreut haben. Und die dazu dann noch ein Seminar gaben, die Rolle der Geschlechter. Hier sind Gaurachandra und Bhakti Devi Dasi. Für jeder eins, ne? Ein Wort. Als nächster ein Devotee, der so manchen von uns in aufrüttelnde Gedanken gegeben hat, zu ziemlichen Selbstbetrachtung und Reflexion geführt hat, unser Totalexperte Astrologe Balaram Prabhu. Hi, Bo! Als nächstes sind unsere drei Devotees vom Musikseminar zu nennen, die uns unterrichtet haben, wie wir zu Hause Bhajans machen können. Das ist Yamananda, Tungavidya und auch Bhakti Nicole. Hi, Bo! Das ist für Samananda und Tungavidya, die sind ja verheiratet, die können das beide genießen in gleicher Weise. Und das ist für dich, Nicole. Vielen herzlichen Dank. Als nächste, ganz, ganz wichtig, wir kommen jetzt zu der organisatorischen Struktur, besonders zu einem Devotee, der sich um den Einkaufsdienst gekümmert hat und auch um den Abholdienst von Devotees vom Bahnhof und zurückbringen, ist ein Devotee mit wahrscheinlich dem schwierigsten Namen in diesem Breitkreise, Madhurvana Nadi Devi Dasi. Als nächstes ein Devotee, der wir auch sehr zu Dank verpflichtet sind. Es sah hier immer aus wie in einem, war alles sehr geordnet. So viele Menschen machen ja auch sehr viel Chaos sozusagen. Und auch Dinge werden schmutzig einfach. Wir wollen also einem Devotee, der sich um Ordnung und um Sauberkeit gekümmert hat, besonders danken. Es ist der Bhakta Beat. Bravo, sehr gut. Als nächstes ein Devotee, sehr nice, Samataji, die sich um einen Aspekt, der sehr wichtig jetzt in unserer Bewegung geworden ist, gekümmert hat, nämlich um die Jugendlichen. Dieser Aspekt ist so wichtig, denn unsere zweite Generation ist einfach auch die, das sind die Juwelen einer Bewegung und es ist sehr, sehr nice, ihre Initiative dort zu sehen. Das ist unsere Daya Mataji. Und jetzt kommen drei Devotees. Einer davon hat mir gesagt, ich würde so viel lieber mich an den Seminaren beteiligen und zu den also da sein, aber sie ist eine ausgebildete Kindergärtnerin und dann noch zwei andere Devotees, die sehr, sehr große Talente haben, aber all diese drei haben sich dieser sehr großen Wichtigkeit hingegeben, sich um die kleineren Kinder zu kümmern. Ich möchte euch alle drei bitten zu kommen. Dort ist erst das Bhaktin Irena, Bhakta Miro und Bhaktin Angie. Ja. Können wir, das ist genau, danke. So, ihr kriegt eine Kassette, weil ihr verheiratet sind, die könnt ihr ja beide gleichzeitig hören. Und Irena, du bekommst auch eine. Bitteschön. Hare Krishna. Hier ist noch die Schlange die Kinder gebaut haben. So, und jetzt möchten wir einen Devotee ehren, der schon das 10. Ferienlager feiert. Wer von euch hat schon das 10. Ferienlager? Nein, ich weiß einen Devotee, der, wer noch? Ich glaube, das ist einmalig. Das ist also ein einmaliger Devotee. Wir wollen ihm mit großer Zuneigung und großer Begeisterung danken für seine so nice Teilnahme immer wieder. Es ist unser Dr. Fritz.
Haibo!
Bravo! Und zum Schluss möchten wir uns sehr herzlich bedanken für einen Devotee, der sehr entscheidend mitgeholfen hat, dieses Ferienlager zu organisieren und sich auch vorbildhaft um die Gästebetreuung bemüht hat. Es ist unser Krishna Chandra. Bei Krishna Chandra fragt man sich, wo das Element des Schlafes bleibt. Ja, und natürlich möchten wir uns ganz herzlich bei all den Devotees bedanken, die nicht benannt wurden, und bei euch allen, dass ihr gekommen seid und wieder so aufnahmebereit und so nice gehört habt. Ja, Hare Krishna. Jetzt wollen wir als nächsten noch Guru Shakti, unseren Gastgeber, bitten, einige Worte zu sagen und einige Worte auf den Weg mitzugeben.
Hare Krishna. So, ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr gekommen seid. Und meine Verwirklichung diesbezüglich ist, dass wir ohne eure Hilfe und ohne